Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich hier zu einer neuen Sendung von Onda Viva aus unserem Studio hier in Berlin-Kreuzberg in der Köpenicker Straße. Unsere Sendung heute trägt den Titel Gerechtigkeit lässt auf sich warten, die Aufarbeitung der Verbrechen der Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile. Und ich begrüße ganz herzlich dazu hier bei uns im Studio unseren Gast Jan Steele.
Hallo, schön hier zu sein.
Jan Steele ist aktiv im Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika hier in Berlin und er erforscht vor allen Dingen seit einiger Zeit für seine Doktorarbeit die Verstrickungen der deutschen Politik in die Geschichte der Sektensiedlung der Colonia Dignidad. Mein Name ist Eva Völpel und an den Reglern heute hier im Studio ist Uto Löning. Wir streamen diese Sendung ja live ins Internet, aber im Laufe des Abends könnt ihr sie auch auf der Internetseite des Nachrichtenpools Lateinamerika abrufen und runterladen, und zwar unter unserer Adresse www.npla.de. Und wenn ihr da unter der Rubrik Onda nachschaut oder da draufklickt, dann findet ihr sozusagen den Link, wo ihr die Sendung nachhören könnt oder auch weiter verbreiten, worüber wir uns natürlich immer freuen. Ja, es dauert nicht mehr lange und am 11. September jährt sich zum 40. Mal der blutige Putsch in Chile. Ein Putsch, bei dem das Militär mit aktiver Unterstützung der USA die gewählte Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende stürzte. Ein Putsch, der die lange Diktatur unter Augusto Pinochet einleitete und ein Putsch, der einen tiefen und schmerzvollen Einschnitt in der chilenischen Geschichte markiert. Es erscheint da vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam oder überraschend, wenn wir anlässlich dieses Datums heute hier über die Colonia Dignidad sprechen, die Sektensiedlung der Deutschen im Süden Chiles und die unaufgearbeiteten Verbrechen der Colonia Dignidad. Aber in dieser Kolonie der Würde, wie sie offiziell heißt, wenn man ihren Namen übersetzt, wurden eben nicht nur deutsche Bewohner gefoltert oder missbraucht und durch schwere Arbeit ausgebeutet, sondern die Sektensiedlung diente dem chilenischen Geheimdienst eben auch als Außenlager, als Stützpunkt, wo in Zusammenarbeit mit Leuten aus der Kolonie ab 1973 nach dem Putsch Menschen gefoltert wurden, Diktaturgegner gefoltert worden. Und wir wollen heute über diese Verbrechen, die dort stattgefunden haben, sprechen und schauen jetzt erst einmal ein bisschen auf das, was die Kolonie eigentlich war. Jan, sie wurde ja 1961 gegründet und zwar von dem deutschen freikirchlichen Prediger Paul Schäfer. Der wanderte 1961 mit einer ganzen Reihe von religiösen Familien nach Chile aus Deutschland. Und er floh schon damals sozusagen vor Anschuldigungen, Missbrauchsanschuldigungen, die hier schon laut geworden waren gegen ihn. Und ging dann eben nach Chile mit seinen Anhängern. Und Schäfer ist erst 2006, also Jahrzehnte später, wegen sexuellen Missbrauchs und der Entführung von Kindern und Jugendlichen verurteilt worden. Und er starb dann 2010 in Haft in einem Gefängnishospital. Wenn man heute über die Colonia Dignidad spricht, Jan, dann müssen wir uns, glaube ich, erstmal ein Bild davon machen, was war das denn eigentlich für eine seltsame Siedlung, die da im Süden Chiles entstanden war? Also wie sah Alltag da überhaupt aus?
Ja, wie du schon gesagt hast, reist der Sektenführer Paul Schäfer 1961 mit etwa 300 von seinen Anhängern nach Chile und dort erwerben sie ein riesiges abgelegenes Landgut am Fuße der Anden. Dieses Landgut liegt etwa 40 Kilometer von der nächsten chilenischen Kleinstadt entfernt und ist nur über eine Schotterpiste erreichbar. Und das hat die Ausdehnung 16.000 Hektar. Das ist die Größe einer mittleren deutschen Stadt wie Bonn oder Freiburg. Und dort beginnt die Gruppe, ein kleines Dorf zu errichten und vor allem die Erde nutzbar zu machen für die Landwirtschaft. Die Siedlung wird eingezäunt, es wird ein riesiger Zaun darum errichtet mit Stacheldraht und in sehr entbehrungsreicher Arbeit müssen dann die einfachen Siedler dort arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dort die Felder bestellen und Paul Schäfer wird umgeben von einer Gruppe von Vertrauten, etwa 15 bis 20 Personen, die Jerarcas genannt werden, die Obersten in der Sektenführung. Und zusammen mit diesen Leuten gibt er den einfachen Siedlern eine eiserne Disziplin vor und erlaubt zum Beispiel nicht, dass die Leute Zugang haben zu Presse, zu Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen werden verboten. Die Familienstrukturen in der Gruppe werden aufgebrochen. Männer, Frauen, Kinder müssen in separaten Gebäuden leben und auch täglich getrennt ihren Arbeiten nachgehen. Die Sexualität wird unterdrückt in der Gruppe und gleichzeitig müssen alle Siedler reihum zu Paul Schäfer, um ihre vermeintlichen Sünden zu beichten. Und dabei achtet Paul Schäfer auch darauf, dass die einzelnen Personen andere anschwärzen, andere Leute bespitzeln und baut so ein System der totalen Überwachung auf mit seinen Führungspersonen. Und jegliche Auflehnung gegen diese innere Gruppendisziplin wird brutal bestraft, wird bestraft durch Einsperren, durch Elektroschockvergabe oder durch Vergabe von Psychopharmaka-Medikamenten.
Ja, da kann ich auch von einer Begegnung erzählen. Ich konnte vor einiger Zeit hier in Deutschland mit Gudrun Müller sprechen. Gudrun Müller ist eine Frau, heute Mitte 60. Sie stammt aus einer religiösen Familie und kam als Jugendliche in die Colonia Dignidad, hat sich dort auch verliebt in ihren Mann Wolfgang Müller. Und als erwachsene Frau sozusagen lebten die beiden, oder als erwachsener Mann lebten die beiden in der Kolonie, und Gudrun Müller hat kurz erzählt, was sozusagen passierte, wenn es darum ging, dass die beiden sich treffen wollten als erwachsene Menschen.
Und wir durften uns ja auch sozusagen nur, haben uns nur heimlich getroffen, wenn überhaupt. Das kam nicht oft vor. Aber wenn, dann war es heimlich und dann auch nur, kurz und dann schon immer Angst, kommt einer, sehen sie uns, kriegen wir wieder eine Tracht Prügel. Das war ja nur mit Angst. Aber dann war es wieder schön, weil sie einen wieder aufgeputscht haben. Dann haben sie mir wieder gesagt, ich müsste mal ausspannen. Und dann haben sie mir eine Spritze hier gegeben und dann war ich benommen wie in einer Narkose. Und dann haben sie mich mit Elektroschocks bearbeitet. Ich bin ja dreimal geflüchtet. Wie ich zur Botschaft gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Es ist mir genommen worden, wie vieles andere auch. Was an schönen Sachen war, ist mir vieles genommen worden. Was ich nicht mehr weiß, wenn meine Geschwister erzählen, dann sage ich immer, da war ich nicht dabei. Ne?
Ja, Jan, das war Gudrun Müller. Und wenn man sich eben mit der Colonia Dignidad beschäftigt, stößt man auf unzählige Verbrechen. Gudrun Müller hat jetzt sozusagen von einer Facette erzählt. Und es gab eben aber auch nicht nur die Opfer, die sozusagen die Siedler waren, die deutschen Siedler, die in die Kolonie gegangen waren, sondern es gab eben auch die anderen Opfer, nämlich die chilenischen Opfer. Und da wollen wir heute anlässlich des Putsches, der sich bald jährt, nochmal genauer drauf gucken. Denn wie gesagt, die Kolonie diente quasi als Folterstätte auch für Regimegegner. Und da ist natürlich erstmal die Frage, wie kam überhaupt dieser Kontakt zustande zwischen den Leuten, also der Führungsriege in der Kolonie und dem Putschistenregime?
Ja, Schäfer und seine Führungsriege hatten ständig Angst um den Fortbestand der Sekte. Und zum Schutz der Sekte haben sie sich immer versucht zu verbünden mit wichtigen Personen, die in Schlüsselpositionen saßen, in der Verwaltung, in der Politik, im Militär, in wirtschaftlichen Kreisen, und haben diese Autoritäten eingeladen in die Siedlung und fürstlich da bewirtet und den Chor singen lassen. Und als dann 1970 der sozialistische Präsident Allende gewählt wird, wird die Angst von Schäfer und seinen Leuten besonders groß vor einer Enteignung, denn Allende hatte eine Landreform angekündigt und ihre Siedlung war ja sehr groß. Und dort beginnt sich dann Schäfer und die Führungsriege mit den Großgrundbesitzern in der Gegend und auch mit radikalen, militanten, rechtsextremen Gruppen zu verbünden, die Sabotageakte gegen die Allende-Regierung durchführen. Und in genau dieser Zeit werden auch die ersten Kontakte zu den späteren Putschisten um Augusto Pinochet aufgenommen. Und ab dem 11. September 1973, ab des Tages des Putsches, arbeitet Schäfer und seine Führungsleute zusammen mit dem Geheimdienst, mit den Militärs, bei der Verhaftung und Folter und dem Mord an Gegnern der Diktatur.
Und was oder wie genau lief das dann ab? Also wie passierte das, dass dann Leute dahin kamen? Gibt es da auch sozusagen nochmal verschiedene Phasen, wie das passierte nach dem Putsch?
Ja, da gibt es verschiedene Phasen. 1973, gleich nach dem Putsch, haben die lokalen Großgrundbesitzer, die Gewerkschaftler und die Allende-Anhänger unter den Landarbeitern sofort angezeigt bei den Militärs, und diese Leute wurden festgenommen. In der Gegend um Parral sind in den ersten Jahren nach dem Putsch 38 Personen verschwunden und sind bis zum heutigen Tage verschwunden, und keiner weiß, wo sie und wie sie umgebracht wurden. Es wird vermutet, dass das in der Colonia Dignidad war. Ende 1973 gründet dann Pinochet den Geheimdienst DINA, und Schäfer ist von vornherein mit diesen Leuten schon aus alten Zeiten bekannt und beginnt mit ihnen zu kooperieren und stellt das Siedlungsgelände zur Verfügung als Folter- und als Vernichtungsstätte. Und hunderte Personen werden dorthin gebracht, werden dort verhört, brutal gefoltert, und viele von ihnen sind bis zum heutigen Tage verschwunden. Es wird vermutet, dass über 100 Leute in der Colonia Dignidad ermordet wurden.
Wenn man darauf schaut, was da alles passiert ist, dann sind das eine Unzahl von Verbrechen und sozusagen viele Angehörige, die heute noch wissen wollen, was mit ihren Familien oder viele, ja, was mit ihren Familienangehörigen passiert ist. Und die große Frage, die da natürlich auftaucht, welche Verbrechen sind denn überhaupt bis heute von der Justiz in Chile auch geahndet worden?
Ja, die gerichtliche Aufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen der Diktatur in Chile ist bis heute prekär. Sie ist erst mit der Festnahme von Augusto Pinochet, der ja noch lange Jahre nach seinem Abtritt Oberbefehlshaber des Heeres war, 1998 in London wurde Pinochet festgenommen, und da kamen erst die ersten Menschenrechtsprozesse in Schwung. Die Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad sind praktisch erst im Jahr 2005 richtig losgegangen, als Paul Schäfer in Argentinien, wo er untergetaucht war, festgenommen wurde. Und seitdem gibt es da eine große Anzahl von Gerichtsverfahren, die von einem Sonderrichter geführt werden. Es gibt aber bis zum heutigen Tage kein einziges rechtskräftiges, letztinstanzliches Urteil zu den Folterungen und zu dem Verschwindenlassen von Personen in der Colonia Dignidad. Was es gibt, sind Urteilssprüche, die sich auf die Waffenproduktion und den Waffenhandel der Colonia Dignidad beziehen. Und es gibt auch ein Urteil zur Folter und zur Behandlung mit Elektroschocks und Psychopharmaka-Medikamenten an den Koloniebewohnern. Bei diesen beiden Verfahren wurde aber lediglich Paul Schäfer zu einer effektiven Haftstrafe verurteilt. Der ist ja inzwischen verstorben. Und viele Menschen, die daran außer Paul Schäfer beteiligt waren, sind bislang unbehelligt geblieben.
Genau, wir werden im Laufe der Sendung nochmal über solch eine Person sprechen, nämlich Hartmut Hopp, den Sektenarzt, wie man ihn auch nennt, der immer noch auf freiem Fuß ist. Und das macht die besondere Brisanz sozusagen auch für uns aus, oder das besondere Interesse darauf zu gucken, der in Deutschland lebt. Bevor wir das tun, werden wir aber nochmal oder zum ersten Mal Musik spielen. Und wir wollen damit erinnern an den großen Musiker Victor Jara, der 1973, zwei Tage nach dem Putsch, festgenommen wurde, wie viele tausend andere in das Estadio Nacional, also das große Stadion in Santiago de Chile, verschleppt wurde, dort gefoltert und ermordet wurde. Und wir spielen den Song Adés Alhambra, ein Lied über die Landreform und den Aufbruch für mehr Gerechtigkeit in Chile.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Ja, herzlich willkommen hier zurück in unserem Studio bei der Onda Viva-Sendung Gerechtigkeit lässt auf sich warten, die unaufgearbeiteten Verbrechen der Colonia Dignidad. Zu Gast bei mir hier im Studio in Berlin-Kreuzberg ist der Forscher und Aktivist Jan Steele. Er ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um die Geschichte der Colonia Dignidad geht, der deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles. Jan, wir haben es vorhin schon angesprochen, es gibt eine direkte aktuelle Verbindung der Colonia Dignidad nach Deutschland, nämlich im Mai 2011 floh der Sektenarzt der Siedlung Hartmut Hopp hier nach Deutschland. Und Hopp ist eigentlich seit Januar 2013, also seit nicht allzu langer Zeit, in Chile rechtskräftig verurteilt, und zwar wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch. Und er müsste eigentlich in Chile im Moment über 5 Jahre in Haft sitzen. Aber bevor das Urteil fiel, ist Hopp eben nach Deutschland geflohen und er hat einen deutschen Pass. Und deswegen sagen deutsche Gesetze, kann er nicht ausgeliefert werden nach Chile. Er lebt derzeit unbehelligt in Krefeld. Viele bezeichnen Hartmut Hopp als die rechte Hand des verstorbenen Sektengründers Paul Schäfers, als absolut wichtige Figur in der Hierarchie der Kolonie. Und Hopp bestreitet es regelmäßig, und zwar jetzt in aller Aktualität immer wieder über seinen Anwalt hier in Deutschland. Welche Rolle spielte denn Hopp tatsächlich im Gefüge der Colonia Dignidad?
Hartmut Hopp war schon vor der Ausreise nach Chile einer der Lieblingsjungen von Paul Schäfer und hat gewisse Privilegien genossen. Er wurde aus Chile dann zum Studium in die USA geschickt, hat im Anschluss daran Medizin studiert in Santiago de Chile und er wurde dann zur Leiter des Krankenhauses der Colonia Dignidad. Das Krankenhaus war der wichtigste Bestandteil der sozialen Fassade der Colonia Dignidad. Dort wurden auch Leute aus der Gegend behandelt. Und Hartmut Hopp war sehr redegewandt. Er durfte immer aus der Kolonie raus, ganz im Gegenteil zu anderen gewöhnlichen Siedlungsbewohnern, reiste viel nach Santiago und auch ins Ausland und hat auch die Kontakte gehabt zu Schlüsselpersonen der Militärdiktatur bis hin zum Diktator Pinochet und seiner Frau. Viele bezeichnen Hartmut Hopp daher als den Außenminister der Kolonie. Wegen seiner Redegewandtheit und seiner diplomatischen Art. Es gibt jedoch viele Hinweise darauf, dass er auch selbst in die Verbrechen der Colonia Dignidad, dass er dabei selbst auch Hand angelegt hat. Und deswegen laufen in Chile auch weitere Gerichtsverfahren gegen ihn. Und bei der Staatsanwaltschaft Krefeld läuft nun ein Ermittlungsverfahren.
Genau, und darüber will ich noch ein bisschen genauer mit dir sprechen. Also 2011 hat die Berliner Anwältin Petra Schlagenhauf mit der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, Anzeige gestellt gegen Hopp, oder mehrere Anzeigen, muss man sagen. Und eine der Anzeigen stammt von dem Ehepaar Gudrun und Wolfgang Müller, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben oder wo wir Gudrun Müller auch schon mal gehört haben. Gudrun Müller oder beide Müllers beschuldigen Hartmut Hopp, dass er sich mitschuldig gemacht hat daran, dass sie und viele weitere zwangsweise große Mengen an Psychopharmaka in der Kolonie einnehmen mussten. Und wie genau darin Hartmut Hopps Verantwortung aussah, das wollte ich von Gudrun Müller etwas detaillierter wissen, als ich sie vor nicht allzu langer Zeit hier in Deutschland getroffen habe. Und da hören wir nochmal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Gespräch mit Gudrun Müller.
Das sind verschiedene Punkte. Einmal die Medikamente, hat er gewusst, was er immer abgestritten hat. Aber ich weiß es mittlerweile von jemand, die im Krankenhaus gearbeitet hat, die hat das mitgekriegt, wie er jeden Monat die ganze Mappe bekommen hat von unseren Leuten. Also wir hatten dort ja ein Krankenhaus und haben das chilenische Volk umsonst dort behandelt und gepflegt. Und da gab es dann eben zwei verschiedene, einmal die Chilenen und einmal wir. Und unsere Mappe, die hat er jeden Monat unterzeichnet, die Rezepte. Wer was bekommt und wie es wieder was umgesetzt wird, was ab- und angesetzt wurde, das hat er alles unterschrieben und zum Teil mit dem Schäfer zusammen angeordnet. Also er wusste das. Und er hat immer behauptet, er weiß es nicht.
Jan, Gudrun Müller hat es hier oder spricht es hier genau an, worum es zum Teil in den Anzeigen geht, also in Ihrem konkreten Fall. Kannst du uns nochmal einen Überblick geben, was Hartmut Hopp sonst noch vorgeworfen wird, denn es geht ja um ganz unterschiedliche Geschichten.
Ja, die Strafanzeigen der Rechtsanwältin Petra Schlagenhauf und der Anwälte des ECCHR, die im Oktober 2011 gestellt wurden, beziehen sich auf drei Tatkomplexe, auf drei Tatvorwürfe. Erstmal die mögliche Beihilfe von Hartmut Hopp beim Verschwindenlassen von drei politischen Gefangenen in Chile. Dann als zweites die Beihilfe zum sexuellen Missbrauch, wofür er ja schon in Chile verurteilt ist. Und der dritte Vorwurf ist das, was wir gerade von Gudrun Müller gehört haben, der Vorwurf der schweren Körperverletzung durch medizinisch nicht gerechtfertigte massive Vergabe von Psychopharmaka an Siedlungsbewohner.
Und die Frage, die sich da stellt, ist jetzt natürlich, wie ist der Stand in diesem Verfahren? Kann man da schon sagen, es wird zur Anklage kommen oder wo bewegt sich das im Moment?
Ja, die Ermittlungsverfahren laufen ja jetzt schon seit fast 2 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat in den letzten 2 Jahren eine ganze Reihe von Zeuginnen und Zeugen vernommen. Und kürzlich hat die Staatsanwaltschaft ein Rechtshilfeersuchen nach Chile geschickt. In diesem Rechtshilfeersuchen werden chilenische Verfahrensakten angefordert und es wird auch die Vernehmung von Zeugen in Chile beantragt. Und es bleibt zu hoffen, dass nach Abschluss dieses Rechtshilfeersuchens, nach seiner Beantwortung durch die chilenische Seite, es dann zur Anklageerhebung gegen Hartmut Hopp kommen wird. Dazu muss man natürlich sagen, dass in den letzten Jahrzehnten die deutsche Justiz immer wieder ermittelt hat gegen Mitglieder der Colonia Dignidad, gegen Führungsmitglieder, und dass diese Ermittlungen stets ohne Ergebnis geblieben sind. Gegen Hartmut Hopp beispielsweise hat die Staatsanwaltschaft Bonn schon von 1988 bis 2010 ergebnislos ermittelt. Im Jahr 2010 wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Und man muss auch dazu sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chilenischen Justizbehörden sich immer sehr formalistisch und wenig kooperativ gestaltet haben in den letzten Jahrzehnten. Also beide Seiten beklagen sich regelmäßig darüber, dass die andere Seite nichts tut oder zu langsam agiert. Und es bleibt zu hoffen, dass das in Zukunft besser läuft.
Nun gab es, glaube ich, auch so ein bisschen die Debatte, ob, also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Hartmut Hopp kann nicht ausgeliefert werden. Er ist deutscher Staatsbürger und das deutsche Gesetz verbietet das dann sozusagen. Es gab auch eine Debatte darüber, ob es nicht möglich sein könnte, dass hier nicht nochmal extra sozusagen in eigenen Verfahren Anklage gegen ihn erhoben wird und diese Verfahren durch hier es nochmal zu neuen Prozessen kommt, sondern es gäbe auch die Möglichkeit, dass chilenische Behörden an Deutschland den Antrag stellen, dass Hartmut Hopp quasi hier in Deutschland die Strafe absitzt, für die er in Chile verurteilt worden ist. Wie schwierig ist es denn, dass sowas zustande kommt?
Ja, es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, Hartmut Hopp ist zu 5 Jahren und 1 Tag Haft verurteilt wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch und zur Vergewaltigung von chilenischen Kindern. Die chilenische Justiz könnte jederzeit bei den deutschen Behörden einen Antrag stellen auf Vollstreckung der chilenischen Haftstrafe in Deutschland. Das hat sie bislang noch nicht getan. Was Chile bislang getan hat, ist zweimal die Auslieferung von Hartmut Hopp zu beantragen bei den deutschen Behörden. Denn Chile denkt, dass er in Chile für seine Verbrechen einstehen sollte und dass es da ja schon Urteile gibt. Deutschland liefert jedoch keine eigenen Staatsbürger aus, sofern keine zwischenstaatlichen Abkommen darüber vorliegen. Und deswegen ist es so, dass im Moment gewartet werden muss, ob Chile jetzt einen Antrag auf Vollstreckung der Haftstrafe stellt an die deutschen Behörden.
Wenn also hier nicht Klage erhoben wird und hier nicht nochmal deutsche Prozesse stattfinden, dann wäre das die einzige Möglichkeit, die dann noch bliebe, dass Hartmut Hopp zumindest trotzdem ins Gefängnis kommt.
Das ist richtig. Ich hoffe jedoch, dass die Staatsanwaltschaft auch ihrer Verantwortung gerecht wird und alle Möglichkeiten prüft, Hartmut Hopp für seine vermeintlichen Verbrechen hier in Deutschland nach deutschen Gesetzen zur Rechenschaft zu ziehen.
Genau dafür machen Leute Druck. Und es gibt sozusagen, oder es gab zum ersten Mal im März in diesem Jahr, also März 2013, parallel koordinierte Aktionen, und zwar in Chile und Deutschland. Es haben in Chile Opfer der Colonia Dignidad und Angehörige und Menschenrechtsaktivisten protestiert für mehr Gerechtigkeit, für eine Aufarbeitung, die schneller funktionieren muss. Und fast zeitgleich auf den Tag genau haben auch in Deutschland Proteste stattgefunden, nämlich in Krefeld, wo Hartmut Hopp lebt, unbehelligt bisher. Dort gab es sozusagen einen Hausbesuch bei Hartmut Hopp. Und Jan, erzähl doch mal, wie lief das ab? Wie war, ist die Stimmung auch in Krefeld gegenüber Hartmut Hopp?
Ja, in Krefeld wusste man natürlich einfach nicht, am Anfang nicht, mit wem man da zu tun hat. Dann hat aber die lokale Presse sehr schnell über die Person von Hartmut Hopp aufgeklärt und es gab eine gewisse Empörung darüber, dass so eine Person nun in Krefeld wohnt, der ja in Chile bereits rechtskräftig verurteilt ist. Hartmut Hopp hat zweimal versucht, eine Wohnung anzumieten, gemeinsam mit seiner Ehefrau Dorothea. Und das wurde beides Mal im letzten Moment wieder von den Vermietern gekündigt, da die Nachbarn Druck gemacht haben und nicht damit einverstanden waren, dass ein Menschenrechtsverbrecher neben ihnen wohnt. Er hat dann im dritten Anlauf eine Wohnung gefunden. Diese Aktion, vor seinem Haus zu protestieren, war besonders wichtig, auch zur Unterstützung der Forderungen der chilenischen Opfer, die ja seit Jahrzehnten vor der Colonia Dignidad Protestveranstaltungen abhalten und sehr frustriert waren, dass jetzt Hartmut Hopp, eine der Hauptpersonen und eine der in ihren Augen Hauptverantwortlichen für die Verbrechen der Colonia Dignidad, einfach aus Chile entkommen konnte. Er hat ja eine Ausreisesperre umgangen, hat illegal das Land verlassen. Und die chilenischen Opfer fordern nun, dass ihnen in Deutschland zügig der Prozess gemacht wird. Und diese Forderungen sollten durch diese Kundgebung in Krefeld unterstützt werden.
Mit wie vielen Leuten hat diese Protestaktion damals stattgefunden im März?
In Krefeld waren es etwa 40 bis 50 Personen.
Und wie reagiert die Stadtpolitik darauf? Gibt es da eine Debatte?
Es gab einzelne Vertreter aus der Kommunalpolitik, die sich positiv dazu geäußert haben, die die Veranstaltung unterstützt haben. Es gab einzelne Parteien, die die Veranstaltungsankündigung weitergeleitet haben. Vor Ort waren es dann doch hauptsächlich Vertreter aus Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International oder auch Personen, Chilenen, die selber vor der Pinochet-Regierung damals flüchten mussten, die dann vor Ort waren.
Mhm. Vielen Dank erstmal für die Eindrücke. Und bevor wir gleich nochmal etwas genauer einsteigen in den ganzen Themenkomplex Verantwortung, auch Verantwortung deutscher Politik in der Geschichte der Colonia Dignidad, hören wir jetzt noch einmal ein Lied, nämlich noch einmal von Victor Jara, der 1973 von den Militärs in Chile ermordet worden ist. Es ist der Song El Martillo, der Hammer.
Oh, hermano, oh.
Era un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz.
campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche,
noche,
por todo el país, alerta el peligro, debemos unirnos para defender
la paz.
Ahora tengo un martillo,
ahora tengo un martillo,
y tengo una campana,
y tengo una campana,
y tengo una canción que cantar,
canción que
por
cantar,
todo el país,
por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad,
y una canción de paz.
Ja, herzlich willkommen zurück hier zu unserer Onda-Viva-Sendung. Gerechtigkeit lässt auf sich warten aus unserem Studio hier vom Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin-Kreuzberg. Wir sprechen hier über die unaufgearbeiteten Verbrechen, die in der deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile stattgefunden haben. Und zu Gast bei mir im Studio ist der Forscher und Aktivist Jan Steele. Jan, du erforschst sozusagen die Verantwortung, die deutsche Politik, deutsche Behörden auch für die Verbrechen, die in der Kolonie stattgefunden haben, tragen. Und wenn man sich heute offizielle Verlautbarungen anguckt der deutschen Regierung, dann setzt sie sozusagen auf volle Transparenz, wenn es um die Colonia Dignidad geht. Aber du musstest dich andererseits für deine Doktorarbeit erst einklagen und du musstest dir sozusagen mühevoll den Zugang zu deutschen Archiven einklagen, zu Archiven des Auswärtigen Amtes, wenn ich richtig informiert bin, auch zu Archiven des Bundesnachrichtendienstes, BND. Und von daher ist die Frage, wie weit reicht denn die Transparenz tatsächlich deutscher Behörden?
Ich muss erst mal kurz korrigieren, gegen den BND habe ich bislang noch nicht
geklagt. Kommt vielleicht noch.
Ja, ich arbeite jetzt seit über 4 Jahren an meinem Promotionsvorhaben Deutsche Außenpolitik und Menschenrechte, der Fall Colonia Dignidad, und ich untersuche, wie du schon gesagt hast, wie sich deutsche Behörden, bundesdeutsche Behörden verhalten haben in dem Fall. Und da steht die Frage im Vordergrund, wieso konnten diese Menschenrechtsverletzungen, die ja bekannt waren in der Öffentlichkeit zum großen Teil schon seit vielen Jahren, wieso wurden die nicht abgestellt? Wieso konnte sich Deutschland da nicht stärker dafür engagieren, dass diese Menschenrechtsverbrechen aufhören? Ich habe dann zu Beginn meiner Recherchen bei verschiedenen Archiven Anträge gestellt auf Einsicht in die Akten. Und hauptsächlich habe ich das getan beim Auswärtigen Amt, da die ja hauptsächlich mit dem Fall Colonia Dignidad befasst waren in den letzten Jahrzehnten. Und dort wurden mir jedoch nur ältere Aktenbände gezeigt und ein Großteil der Akten wurde mir nicht gezeigt. Und es wurde gesagt, dass da noch Fristen sind und Geheimhaltungsnotwendigkeiten bestehen, weshalb ich diese Akten nicht einsehen konnte. Ich habe dann Widerspruch eingelegt und letztendlich geklagt gegen das Auswärtige Amt. Nach 2 Jahren haben wir uns dann beim Berliner Verwaltungsgericht verglichen und ich darf inzwischen in eine große Anzahl von Aktenbänden zur Colonia Dignidad Einsicht nehmen. Das sind über 100 dicke Aktenbände. Leider gibt es aber immer noch andere Akten, die unter Verschluss liegen. Und das ist nicht nur so beim Auswärtigen Amt, sondern zum Beispiel auch beim Bundeskanzleramt, wo ich im Moment auch eine Klage führe, und vor allem auch beim Bundesdeutschen Geheimdienst BND. Und diese Behörden, insbesondere auch der BND und das Bundeskanzleramt, berufen sich da auf den Schutz der Geheimdienste, auf Quellenschutzargumente, auf den Schutz der internationalen Beziehungen insgesamt. Und sie sagen, es könnte dem Wohl der Bundesrepublik Deutschland abträglich sein, wenn diese Akten für Forscher offengelegt werden.
Dann ist natürlich vor allem die interessante Frage, die sich daran anknüpft, ob du uns was sagen kannst oder ob du mal für uns einordnen könntest, wie groß ist denn die Mitverantwortung deutscher Stellen, wenn wir über die Verbrechen der Colonia Dignidad sprechen? Das ist natürlich, wir sprechen da ja über Jahrzehnte, um die es da geht, aber vielleicht kannst du uns da einen kleinen Überblick geben.
Ja, das ist eine vielschichtige, komplexe Frage, wie du sagst, dass ich da um einen Zeitraum handelt, der über 50 Jahre beträgt. In der Zeit haben sich die politische Lage, das Personal, die Interessenlagen der Regierungen mehrfach geändert. Und es gab da verschiedene Situationen. Also es gab deutsche Diplomaten, die insbesondere in den harten Jahren der chilenischen Militärdiktatur in den 70er Jahren die Colonia aktiv gedeckt haben. Da ist zum Beispiel der ehemalige Botschafter Erich Strätling, der 1976 bis 1979 an der Botschaft in Santiago war, der nach den Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen nach Berichten der Vereinten Nationen und von Amnesty International sich schützend vor die Kolonie gestellt hat und gesagt hat, dass das doch ehrenwerte Leute seien. Insbesondere ab Mitte der 80er oder gegen Ende der 80er Jahre gibt es dann aber auch deutsche Diplomaten, die sich sehr stark für eine Aufklärung der Vorgänge um die Colonia Dignidad einsetzen. Meine Arbeit ist es da, jeden Einzelfall anzuschauen und zu analysieren. Aber letztlich muss man feststellen, dass es hunderte von Aktenbänden gibt zum Fall Colonia Dignidad. Dass aber jahrzehntelang weiterhin Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Staatsbürger an Chilenen und an Deutschen begangen wurde und dass es bis fast 2005 gedauert hat, bis diese Menschenrechtsverletzungen abgestellt wurden.
Vielleicht, also da drängt sich mir direkt die Frage auf, warum gab es sozusagen oder was war auch so wichtig an der Colonia Dignidad, dass da also doch relativ lange eine schützende Hand drüber gehalten wurde?
Das ist auch wieder eine komplexe Frage, aber es war sicherlich so, dass die sozialistische Regierung von Salvador Allende auch von vielen konservativen Politikern in Deutschland sehr kritisch betrachtet wurde als mögliche Ausweitung der kommunistischen Einflusszone auf der Welt und in Lateinamerika insbesondere. Und dieser Antikommunismus hat da sicherlich eine Rolle gespielt bei einzelnen Politikern, insbesondere auch aus Reihen der CSU, die Kolonie besucht haben und danach positiv über die Kolonie berichtet haben, während Menschenrechtsorganisationen von Amnesty schon Berichte gebracht haben, dass dort schlimme Menschenrechtsverletzungen herrschen. Das wurde jedoch von konservativer Seite manchmal nicht geglaubt und als kommunistische Propaganda dargelegt.
Es gibt da ja auch immer wieder die abenteuerlichsten Geschichten über die Colonia. Also wenn man sich da reinliest und das nachvollzieht, dann kann man das manchmal gar nicht glauben. Sozusagen auch die ganz große Geschichte der Waffenproduktion und des Waffenschmuggels. Was hatte es damit auf sich?
Ja, gegen die Pinochet-Diktatur gab es ja einige Zeit lang dann auch ein Waffenembargo und die Pinochet-Regierung hatte die Notwendigkeit, auch über andere Kanäle dann sich Waffen zu beschaffen. Und die Colonia Dignidad hat selber Waffen produziert und hat auch mitgeholfen beim Waffenschmuggel und hatte da Kontakte zu weltweiten Waffenhändlern. Eine Schlüsselperson war da der deutsche Waffenhändler Gerhard Mertins, der auch für den BND tätig war. Dieser ist ein- und ausgegangen in der Siedlung und es wird vermutet, dass da mehrere große Waffengeschäfte über ihn zustande gekommen sind. Und es gibt dann noch viele andere Geschichten, wie zum Beispiel, dass in der Kolonie auch mit Giften experimentiert wurde, mit bakteriologischen und chemischen Waffen. All das sind Sachen, die noch aufgeklärt werden müssen und über die möglicherweise noch mehr zu erfahren ist, wenn Aktenbestände in der Bundesrepublik, aber auch in Chile und in den USA freigegeben werden eines Tages.
Wir freuen uns dann schon auch auf deine Doktorarbeit und das, was wir dann irgendwie noch da lesen können über die Colonia Dignidad. Machen wir mal einen kleinen Sprung in die heutige Zeit. Also die Kolonie existiert ja immer noch. Sie ist zwar sozusagen seit 2005, existiert sie nicht mehr in der Form, wie sie jahrzehntelang existiert hat, aber bis heute leben noch etliche Menschen auf dem Gelände der Kolonie. Die Kolonie nennt sich heute nicht mehr Colonia Dignidad, sondern Villa Baviera, also bayerisches Dorf. Und sie versucht als Touristenherberge und mit Restaurants Geld zu erwirtschaften und Touristen anzuziehen, immer noch mit deutschtümelnder Werbung, mit deutschem Bier, deutschem Essen, Trachten und so weiter. Und die deutsche Bundesregierung gibt relativ viel Geld, könnte man sagen, jedes Jahr in diese Siedlung, zumindest bisher noch. Es war, glaube ich, zuletzt waren es pro Jahr sowas wie rund 250.000 Euro. Und man muss sagen, ein Teil dieses Geldes fließt in Projekte wie Seelsorge, also Seelsorge für Opfer der Kolonie, die auf dem Koloniegelände noch wohnen. Aber der allergrößte Teil der Gelder fließt eben in diese wirtschaftlichen Unternehmen der Colonia Dignidad. Und da schließt sich natürlich die Frage an dich, ist das der richtige Umgang mit dem Erbe der Colonia Dignidad?
Ja, wie du richtig gesagt hast, leben heute in der Colonia, die sich heute Villa Baviera nennt, immer noch Menschen aus der Siedlung. Es sind etwa 150 bis 160 der damals etwa 300 Personen, die dort weiter leben und die Unternehmen der ehemaligen Colonia Dignidad fortführen. Die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag, hat im Jahr 2002 einen Antrag verabschiedet, Hilfe für die Opfer der Colonia Dignidad. Und auf dieser Grundlage hat dann das Auswärtige Amt Haushaltsmittel bereitgestellt. Ab 2008, also in den letzten 5 Jahren, wurden da jährlich in etwa 250.000 Euro dafür aufgewandt, verschiedene Projekte innerhalb der Colonia Dignidad zu unterstützen. Da ist einerseits die therapeutische Seite, die seelsorgerische Seite, die Seite der privaten Schule der Colonia Dignidad, die unterstützt wird. Aber es sind hauptsächlich, der hauptsächliche Anteil der Mittel fließt über die deutsche GIZ in Projektberatung und in Betriebsberatung für die Unternehmen der Colonia Dignidad. Da werden Führungskräfte geschult, da werden verschiedene Workshops veranstaltet für die Leiter dieser Firmen. Und das ist natürlich eine schwierige Situation für die Angehörigen der Opfer, die sehen, wie die Bundesregierung diesen Ort weiterhin unterstützt, aber gleichzeitig an diesem Ort die brutalen Menschenrechtsverbrechen, die dort begangen wurden, bislang keinerlei Erwähnung finden. Die Colonia Dignidad war ja ein wichtiges Rad im Getriebe der Repressionsmaschinerie der Pinochet-Diktatur an fast allen anderen Folter- und Mordstätten der chilenischen Geheimpolizei. Gibt es heute Gedenkorte, gibt es Gedenktafeln, Mahnmale, Ausstellungen, die an die dortigen Verbrechen erinnern? Bei der Colonia Dignidad ist das nicht der Fall und es wird gleichzeitig, wie du richtig gesagt hast, dort mit touristischen Angeboten Werbung betrieben. Es werden Oktoberfeste durchgeführt, es wird die deutsche Tradition betont und ich finde, dass die Frage der Aufarbeitung und der Erwähnung der dortigen Verbrechen überfällig ist.
Das heißt also, es braucht Gedenkorte und die braucht es auch schnell, weil viele der Opfer sind auch in einem hohen Alter. Und wenn ich dich richtig verstehe oder das, was du heute hier erzählt hast, dann muss es auch sozusagen eine historische Aufarbeitung geben und da müssen sozusagen Steine aus dem Weg geräumt werden, also die Frage zu den Aktenzugängen und wahrscheinlich auch nochmal die Frage der juristischen Aufarbeitung, die natürlich ganz wichtig ist.
Ja, das ist richtig. Also die Opfer in Chile fordern seit Jahrzehnten Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie fordern die Beschleunigung der Gerichtsverfahren, die Bestrafung der Täter. Und gleichzeitig wollen sie, dass das, was dort geschehen ist, in ein historisch-politisch korrektes Licht gerückt wird und dass dieser Ort ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an ihre Angehörigen wird. Und dort sehe ich eine große Verantwortung sowohl der deutschen als auch der chilenischen Regierung, bei so einem Aufarbeitungsvorhaben zusammenzuarbeiten und dies zu gewährleisten, also aus der Colonia Dignidad auch eine Erinnerungsstätte zu machen.
Jan, vielen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst. Und wir haben einen sehr klaren Eindruck bekommen von dem, was die Colonia Dignidad war und ist und wie schwierig es ist sozusagen, was die Aufarbeitung angeht, dass da noch viel zu tun ist und Druck gemacht werden muss, auch damit da Dinge vorangehen. Und genau das ist auch sozusagen der Inhalt von einigen Veranstaltungen, die hier in Berlin stattfinden in den nächsten Tagen. Es jährt sich am 11. September 1973 der 40. Jahrestag des blutigen Militärputsches in Chile. Und aus Anlass dieses Datums gibt es in Berlin und auch in anderen Städten etliche Veranstaltungen, die über den Putsch sprechen und das Erbe des Putsches, das neoliberale System in Chile, die Privatisierung, die exzessiven, die dort stattgefunden haben, der Gesellschaftsumbau ist ein Thema. Aber es gibt eben vor allem hier in Berlin auch nochmal mehrere Veranstaltungen, die sich mit dem Erbe der Colonia Dignidad beschäftigen. Und wenn ihr Interesse habt und Lust bekommen habt, euch das nochmal genauer anzuschauen, auf Veranstaltungen zu gehen, dann könnt ihr bei uns auf die Seite klicken, die Seite des Nachrichtenpools Lateinamerika, www.npla.de. Da haben wir einige der Veranstaltungen reingestellt sozusagen. Ich möchte aber einen Termin nochmal ganz deutlich hervorheben oder besonders hervorheben. Und zwar findet auch eine Demonstration nochmal statt, nämlich am nächsten Dienstag, den 10. September. Da gibt es morgens um 10.30 Uhr eine Demonstration, die wird von der chilenischen Botschaft gehen bis zum Auswärtigen Amt hier in Berlin. Und das Motto lautet Gerechtigkeit für die Opfer der Colonia Dignidad. Also wie gesagt, der Treffpunkt ist 10.30 Uhr am 10. September und zwar an der chilenischen Botschaft in der Mohrenstraße 42. Und nähere Informationen dazu findet ihr auch nochmal im Internet, ebenfalls auf unserer Seite www.npla.de. Damit geht unsere Sendung jetzt leider schon zu Ende und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Jan, für unseren Besuch hier im Studio. Die Sendung könnt ihr später am Abend auf unserer Internetseite herunterladen, euch nochmal anhören, auch weiterverbreiten, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ihr müsst dazu auf unserer Internetseite auf die Rubrik Onda klicken und auf dieser Seite findet ihr dann eben auch die Hinweise zu weiteren Veranstaltungen, die zu Chile stattfinden, aber natürlich auch die Links zu weiteren spannenden Beiträgen über Lateinamerika und Informationen und auch die Möglichkeit, euch einen Podcast einzurichten, weil wir weitere Onda Viva-Sendungen geplant haben. Hier aus dem Studio in Berlin-Kreuzberg verabschieden sich jetzt Ute Löning an der Technik und Eva Völpel am Mikrofon. Wir sagen Tschüss mit einem Lied der großen argentinischen Sängerin Mercedes Sosa mit dem Titel Todo Cambia, also vielleicht übersetzt Alles verändert sich, nichts währt ewig. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald, euer Onda Viva-Team.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país.
Pongo el pie en mi país.
Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido.
Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve,
un estímulo que mueve
la vocación de su guerra.
Pues la raza
le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.
Está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero.
Zambalando,
zamba,
zambalando. ¿Qué tienes tú?
Zamba,
que no tenga yo.
Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros.
Sé qué pena que tenga la piel oscura,
como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.